Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Guten Tag, herzlich willkommen. Ich fange an. Ich bin Catherine Nicely, Verlegerin von Parmat Press. Das ist ein Berliner Verlag. Das ist relativ neu. Wir sind sehr fleißig. Einige Bücher haben wir von Carmen Francesca verlegt. Das ist mittlerweile Philotheks Handbuch der Fragen. Das ist unser fünftes Buch zusammen. Parmat Press macht Bücher auch auf Deutsch und Englisch. Und wir haben zwei Bücher auch mit Carmen Francesca gemacht. Wir haben in Übersetzung Berlin ist mein Paris, Berlin is my Paris und auch Mother's Day. Und im Herbst hat sie zweimonatige Lesereise in den USA gemacht. Und die war auch gerade wieder in London und mit den Parmat Press Büchern. Und jetzt ist dann Philotheks Handbuch der Fragen gerade frisch raus. Es ist eine neue Auflage. Und das ist eine ihrer ersten Bücher. Das ist dann früher auch in Deutsch übersetzt und wir freuen uns, dass wir wieder in Parmat Press das Buch haben. Carmen Francesca ist ursprünglich aus Rumänien, mittlerweile ist sie ein Deutsche und schreibt selber auf Deutsch, obwohl das hier eine, die, wie gesagt, eine ihr erste in Rumänien geschrieben, die jetzt in Deutschland erschienen ist. Ja, Carmen Francesca, ich übergebe. Dankeschön.
Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass so viel Publikum da ist. Für mich ist es immer wieder ein Wunder, wenn man auf der Messe kommt und diese viele Bücher, diese Massen an Büchern sieht und selber als Autor erschlagen ist, dann wie geht es dem Publikum erst recht? Ja. Und die Entscheidung, ein Buch zu kaufen, woran liegt das? Ja, das ist immer ein beeindruckend für mich zu sehen. Ich werde aus dem Buch lesen. Das ist, wie Katrin schon sagte, meine Verlegerin, eine Neuauflage eines Buches, was ich noch auf Rumänisch geschrieben habe. Aber ich schreibe schon lange nicht mehr auf Rumänisch. Inzwischen schreibe ich auf Deutsch. Aber es gehört zu meiner literarischen Biografie und es ist wichtig, dass alle Bücher existieren. Es war ein Buch, was schon vergriffen war und neu aufgelegt wurde. Palmart Press, wie Sie vielleicht wissen, macht Bücher auf Deutsch und auf Englisch, weil die Verlegerin eigentlich Amerikanerin ist. Und ja, es ist ein internationaler Verlag in einer Stadt wie Berlin, eine Metropole, die inzwischen Menschen aus aller Welt vereinigt und oft über Englisch auch ins Gespräch bringt. So, aber zurück zum Buch. Das ist ein Buch, geschrieben aus der Perspektive eines Ich-Erzählers, einer der Schriftsteller, der auf der Suche nach seiner Kindheit ist. Er lebt in der Großstadt und das Buch ist ein Roman, obwohl das in kurze Geschichten geteilt ist und in einem Mikroroman. Aber alles gehört zusammen, denn dieser Erzähler oder dieser Schriftsteller, der versucht, seine Vergangenheit wieder zu fassen, die Kindheit zurückzuerobern und sie im Leben in seinem Alltag zu integrieren, im Leben der Großstadt. Dieser Versuch nach die Kindheit wieder zu finden, scheitert immer wieder. Aber er ist jemand, der nach Wahrheit sucht und auch im Buch eigentlich scheitert nicht nur die Suche nach Kindheit, sondern scheitert auch die Suche nach Wahrheit, könnte man sagen, weil Wahrheit kein absolutes, nicht was Absolutes ist. Aber ich werde erst mal lesen. Auf dem Marktplatz der Träume. Ich lese aus der ersten Geschichte was, damit Sie den Einstieg bekommen. Ich hatte mich zu Fuß auf den Weg gemacht, obwohl es weit war. Die Rauchtürme über den grauen Fabrikschloten bildeten die Grenze zwischen Stadt und Feld. Das Ende dieses Weges war der Anfang eines anderen Weges. Grau. Nichts ließ sich unterscheiden. Was waren die Schlote? Was waren die Rauchtürme? Nur ich wusste es allzu gut. Vor der Bahnschranke blieb ich stehen, ergeben mit den Autos, Traktoren, Pferdewagen und Kühen, warten, dass der Zug durchfährt. Noch so viele Kilometer, schimpfte jemand und schlug die Autotür zu. Na und? Ich werde zu Fuß gehen. Ich will nur ankommen, mich wiederfinden. Vor lauter Rauch sieht man nicht mal die Straße, sagt der Bahnwärter missmutig. Er öffnet die Schranken, nachdem der Zug durchgefahren ist. Nicht mal die Fabriken kann man erkennen. Ich aber kenne sie. Ich kenne sie aus den Regentagen, wenn das Wasser den Staub wegspült und die Schlote vom Himmel zur Erde hin sichtbar werden, abgeleckt von den Regentropfen. Der Radfahrer tritt in die Pedalen. Anlasser jaulen, alles ist aufbruchbereit. Auch ich. Ich will ankommen, im Ort meiner Kindheit. Ich gehe zu Fuß. Ich will spüren, wie ich ankomme. Ich bin erschöpft. Das zählt nicht. Ich will von allen Seiten kommen, das Städtchen einkreisen, es in Besitz nehmen, durch das Tor zum Feld, durch das zum Wald, durch das zur Brücke. Ich kam an, als der Abend über den Friedhofskreuzen dämmerte. Es ergab sich so, dass ich durch das Dorf des Friedhofs trat, der diese Zeile voller Iris war. Violetter Iris. Ich habe auf unseren Friedhöfen nie gelbe Iris gesehen. Violette Iris rühren mich. Ich bin zurückgekehrt, um die wiederzufinden, die es gibt, und die es nicht mehr gibt. Die verrückte Maria, die ihre Röcke über den Kopf hebt, wenn die Soldaten vorbeimarschieren. Die zahllose Savetta mit einem Brautschleier. Die Dunkelheit überrascht mich auf einem abgelegenen Pfad. Kletterüberwucherte Kreuze, Plätze für Tote, die keiner kennt. Neben dem Niemandstein steht ein Holzkreuz mit Zahlen aus Blech. Ein schiefes Kreuz, aber hier ist es still. Ruhe ist Pflicht. Ich kann mich nur mit diesem Grashalm zwischen den Zähnen auf die schmale Bank daneben setzen. Der blutige Scheitenhaufen glimmt in der Ferne. Es wäre besser gewesen, ich hätte mich mit etwas anderem begonnen. Mit dem Kuss der Mohnblume vielleicht. Oder weiß der Teufel. Ich habe keine Wahl. Ich lege den Grashalm irgendwo hin, auf das schiefe Kreuz, wo in Frieden jemand ruht. Ich weiß nicht wer, jemand, der keinen Namen mehr hat. Und gehe auf dem Marktplatz zu. Und ich werde auf der Suche nach der Kindheit eine Geschichte lesen. Obwohl es keine Weihnachten sind, habe ich das Weihnachtsessen ausgesucht, weil es für das Buch eine wichtige Erzählung ist. Zu dieser Abendstunde wird bei Omama zu Hause bestimmt Weihnachten gefeiert. Denn Omama ist vom alten Schlag und Tante Amalia ist eine alte Jungfer. Aber mein Tee dampft und wartet, dass ich meine Träume ordne. Ich verbrenne Räucherstäbchen aus Sandelholz und rauche Pfeife. Ganz umsonst zerbreche ich mir den Kopf und mische Gerüche. Den Duft der Äpfel kann ich mir einfach nicht zurückrufen. Bloß der Teedampf wie eins an einem Winterabend vor dem Kachelofen. Die Teeblätter, grüne, schwarze oder kupferfarbene Fische, aufgeweichte Algen schweben am Boden des Glases hin und her. Licht fällt ins Glas und löst das Bild auf. Es taucht der Nussbaum vor Mendelsmühle in der Mendelsgasse auf. Omama ist fast kahl. Ihre Zähne ruhen im Glas und unter dem Sessel hat sie eine Schachtel mit Sägemehl. Der Sessel steht am zweifellos einzigen geeigneten Platz, am Kachelofen, einem roten, dickleibigen Kachelofen voller Gerüche. Sicher, Omama lebt seit vielen Jahren im Sessel mit Blick auf den Nussbaum im Hof. Der alte Nussbaum mit Blick auf Mindelmühle, die Mühle mit Blick auf dem Haus, auf dem alten Nussbaum mit Blick auf dem Omama, auf die Omama und so spinnt sich ein geheimnisvolles Märchen durch die kleinen Fenster in der Tür und so weiß Omama alles, was der Nussbaum und Mindelsmühle machen. Die Mühle weiß, was der Nussbaum und Omama machen und der Nussbaum weiß. Manchmal setze ich mich auch vor dem Sessel zu Omamas Füßen. Sie erzählt mir mit dem Blick zum Fenster gerichtet, wie der Urgroßvater Ottata eines Tages weggegangen ist und nicht mehr, naja, aber das ist eigentlich nicht wichtig. Nur, dass Ottata Schleifen geschickt hat. Das heißt, Päckchen mit Schleifen für seine Kinder. Mein immer gleiches Bild von ihm, bunt, unruhig, wie ein Tanz von Bändern in der Morgenluft. Eines Tages wollte ich ihn suchen, erzählt Omama, die immer gleiche Geschichte. Eines Tages wollte ich ihn suchen, sagte sie und tastet mit der Hand unter dem Sessel nach der Schachtel mit Sägemehl. Sie schmuckt zittrig, aber mit Bedacht den grünlich-weißen Schleim hinein. Dann schüttelt sie die Schachtel. Das Sägemehl schluckt das glänzende Auge, das ich immer schon mit Staunen betrachtet habe. Sie schiebt die Schachtel zurück unter den Sessel und spricht, die Augen zum Fenster gerichtet. Zum Fenster, hinter dem der Nussbaum steht. Und da bin ich mit dem Zug gefahren, sagt sie. Ich weiß nicht mehr, wie weit. mit einem Zug, in dem durch ein Guckfensterchen Geschichten mit tanzenden Tieren zu sehen waren. Ein Guckfensterchen, durch das aber tausend Wunder zu sehen waren. Und das in einem Zug. An dieser Stelle schläft Oma ein. Und wenn sie erwacht, bläst sie die Backen auf und atmet pfeifend aus, dann fährt sie mit der Geschichte von Ottata fort. Tante Amalia kommt aus der Küche, das Tablett in der einen, dann fährt sie mit der Geschichte von Ottata fort. Ottata ist weggegangen nach, wohin er wohl weggegangen ist. Und zu einer Frau ist er gekommen, die sich mit Geister abgab, und wieder streckt Oma den Arm nach der Schachtel mit Sägemehl aus. Dann nickt sie ein und der Arm hängt schlaff an der Seite des Sessels herab. Ihr Kopf sinkt langsam zur Seite. Und Ottata? Ottata hat mir jene Frau gesagt, war gar nicht gestorben. Es lag aber ein Bann auf ihn. Darum konnte er nicht mehr heimkommen. Es ist klar, über Ottata lag der Zauber einer Frau oder ein Zauber, den man Fernweh nennt. Das kenne ich. Das spüre ich unter der Haut. Ein Aal, der sich windet. 2. Omoma ist eine Frühaufsteherin. Sie öffnet die Fenster weit und deckt mich bis zum Kinn zu. Während ich, geweckt vom Klappern der Zähne im Glas und vom aspartischen Rasseln, mit mir die Augen reibe, im Angesicht des donngekrönten Christus über den Kopfende des Bettes. In Filzpartoffeln schlupft Omama dann zum Kachelofen. Der Kachelofen ist so in die Wand eingebaut, dass es zwei Zimmer heizt. Omama befüllt ihn von der einen Seite, dann geht sie ins andere Zimmer und prüft das Holz in der Kiste, ob es trocken ist. Sie öffnet das obere Ofentürchen und prüft die roten Äpfel zum Braten bereit. Sie steckt einen Finger in das lauwarme Wasser in einem ausgeblichenen Topf, vor dem das Email abgesprungen ist und der an der Innenseite einen gelblichen Kalbkranz angesetzt hat. Sie nimmt den Topf heraus, wendet die Äpfel und lässt das Türchen offen. Auch sie mag den roten Duft der Äpfel im Winter. Schließlich öffnet sie das untere Türchen, um nachzusehen, ob das Feuer brennt. Tante Amalia macht morgens Feuer und kocht den Kaffee au lait, aber Omama wiederholt diese Bewegungen seit Jahren Tag, und es liegt in der Natur der Dinge, dass sie dies an keinem einzigen Morgen versäumt. Ich bleibe flüsternd im Bett und betrachte den donngekrönten Christus und die heilige Anna und die heilige Jungfrau Maria, die klagend hinter einem Felsen knien. Und der Christus ist ohnmächtig oder vielleicht tot. Das blutbefleckte Leichnamtuch ist gut zu sehen. Ich habe ein wenig Angst, dass das Blut auf mich heruntertropfen könnte ins Bett. Omama wäscht sich und kämmt ihren fast kahlen Schädel, setzt sich die Zähne ein und pudert sich. Sie vergisst nie, sich zu pudern. Sie setzt ihre weiße Haube auf und lässt sich im Sessel nieder. Ich weiß, dass ich aufstehen muss. Sie hat es nicht gern, wenn ich zu spät komme zum Frühstück. Ich aber tue so, als wüsste ich es nicht, und ziehe die Daunendecke bis unter die Augen. Ich wende meinen Blick vom Christus und Anna und betrachte mit unverschämtem Staunen die Frau, die einen Seidenstrumpf anzieht. Sie ist nackt und sieht dabei in den Spiegel. Ich habe keine Seidenstrümpfe, also stehe ich auch nicht auf. Omama hustet im Sessel, sie spuckt in die Schachtel mit Sägemehl und wartet auf das Frühstück. Sie wartet aber nicht gern. Bis Tante Amalia kommt, schlummert sie vor sich hin, aufrecht, nur der Kopf sinkt leicht zur Seite. Inzwischen krieche ich mit wirrem Haar aus den Federn. Tante Amalia kommt aus der Küche, das Tablett in der einen, den Brotkorb in der anderen Hand. Es duftet nach Milch, Butterbrot, Kaffee und Hefezopf. Und das alles strahlt ein weißes Licht aus, wie es da um das Glas mit dem goldflüssigen Honig steht. Der Hefezopf glänzt vor Eigelb, Eigelb mit der Gänsefeder aufgestrichen. Die Tür zur Küche fällt zu und reißt die Düfte entzwei. Und Mama erwacht aus ihrem Schlummer. Vor ihr steht die dampfende Tasse. Inzwischen ist auch der schwarze Kater mit dem grünen Teufelsaugen erwacht. Er buckelt bis zur Decke, streckt alle Viere vor sich, miaut leise vor Behagen, sträubt das Fell, kämmt oder putzt sich. Draußen tobt Bobby. Omama hat einen komischen, aufgeblasenen, etwas trotteligen Dackel. Er heißt Bobby, wie alle, die nicht Bombonell heißen. Wenn er läuft, tapsen seine Pfoten in vier Richtungen auf dem Boden und er wiegt sich von der einen auf die andere Seite. Es wabbelt, er schüttelt die Hängeohren. Als Frühstück beendet ist, räumt Tante Amalia, die eine alte Jungfer ist, den Tisch ab und schickt mich mit den Resten zu den Hühnern. Omama spuckt noch einmal, dann setzt sie sich im Sessel zurecht vom Fenster hinaus. Der Nussbaum sieht sie an und dabei sind, erzählen sie sich Geschichten, die auch ich mir manchmal anhöre. Omama redet laut, aber nicht mit uns. Der Kater ihrem Schoß geklettert und schnurrt. So vergeht der Tag. Omama streichelt den Kater und sein schwarzes Fell, aus dem Teufelsaugen glühen, sprüht Funken. Omama murmelt weiter, schlummert ein, redet wieder. Gegen Abend, wenn der Kater sich streckt, putzt und anzeigt, dass es Zeit wird für Abendessen. Wenn alles bereit ist, kommt Tante Amalia und knipst das Licht an. Sie holt die Äpfelobel, Ofen und deckt den Tisch. Omama spuckt, sie setzt ihr ein und wartet, bis wir uns an den Tisch gesetzt haben. 3. Allein vor dem dampfenden Teeglas erzähle ich mir die Weihnachtsgeschichte. Es ist Zeit fürs Weihnachtsessen mit dem Duft von Merit, Hefegebäck und Weinsuppe in Omamas Haus. In Omamas in der Erinnerung. Omama, das weiß jeder, ist schon lange. Das Haus ist verkauft, abgerissen, ich will es gar nicht wissen. Omamas Haus gibt es nicht mehr. Auch die Schachtel mit Sägemehl, auch den Duft der Bratäpfel aus dem Kachelofen nicht. Auch denn den Café au lait und all das Licht nicht mehr, das er frühmorgen die weiße Tischtuchdecke geworfen hat. Und muss es Weihnachtsessen sein. Ich sitze und trinke meinen heißen Tee, in dem goldgrüne Fische tanzen. Täter im Glas der Erinnerung. Omama sitzt im Sessel, die Amalia zu ihrer Linken. Der Tisch steht vor dem Sessel, Nussbaum, denn Omama möchte niemals den Duft der Bratäpfel aus dem roten Kach vermissen. Die goldgrünen Fische im Glas schwimmen und Omama hebt die Hand zum Zeichen des Segens. Das Weihnachtsessen mischt zarte, würzige und leichte Gerüche. Lichtstrahlen und Rauchfäden werden gesponnen. Etwas Weihrauch, nicht woher, mischt sich Wachs. Weder die Weinsuppe noch der Meerrettich sprengen die Harmonie. Liegen rot auf dem Rot des Kachelofens. Die Geräusche, die gekochten Würstchen und die Meerrettichsoße, alles schwebt dem Omama, die die Hand hebt, vor Tante Amalia, vor mir, die ich in der Aufregung auf dem Stuhl sitze und dem Blau der Tassen mit entgegensehe. Ein Blau? Ich weiß nicht, was für ein Blau, vielleicht preußisch-blau, ein Blau, das mir vor die Augen und sich dann auf das Weiß des Tischstuffs senkt und dann emporschwebt. Der Tanz der Farben verzaubert mich. Die Weinsuppe gelb oder orange. Das Blau ist blau, das Tischtuch ist weiß, meine Wangen sind rot. Das Christkindlein, wer das sein mag, egal, an seinem Geburtstag ist es schön und alles duft. Es prasselt der Schneesturm, das Feuer im Kachelofen und in Gasse zittern die Glöckchen. Oh Mama mit der weißen Haube setzt ihre Sonntagsszene ein und lächelt abstrakt. Vielleicht auch, ich weiß es nicht, aber sie lächelt und ist nicht so wie wir. Durchs Fenster sieht man es schneien und der Nussbaum kann nicht rauschen vor lauter Schnee. Oh Mama, hört ihr zu und während wir reden und Tante Amalia auf Wunsch düftelt, summt Oh Mama fast kahl, dafür die Sonntag im Mund mit gebrochener Stimme etwas wie ein Lied. Vor dem Hintergrund der Nacht, dunkelblau, nicht was für ein Blau, fast schwarz, rieselt der Schnee. Nach und nach kreisen die Fische immer langsamer. Im Glas kehrt Ruhe ein. Mein Abendessen duftet nach. Oh Mama ist an ihren Platz gegangen. Es ist ewiges Abendessen. Ein Abend wie jeder andere. Das Haus haben sie verkauft. Oh Mama ist schon lange, das weiß jeder. Für mich jedenfalls gibt es das Haus nicht mehr und auch nicht Weihnachten. Dankeschön.
Ich denke, dass wir eigentlich, dass es zu Ende ist. Ich wollte nur kurz dazu sagen, die Erzählungen stammen aus oder das Universum dieser Erzählungen und aus der Gegend in Rumänien, die multikulturell ist und war und die geprägt von der deutschen Kultur und der ungarischen ein ehemaliger Teil der Kaunka-Monarchie war. Deswegen kommen viele deutsche Namen vor, auch ungarische im Kopf, im Buch und auch sehr, weil es eben diesen multikulturellen diese multikulturelle Gegend ist, die halt immer mit der Welt verbunden im Kommunismus. Es war was Besonderes. Es ist die Grenze zwischen Banat und Transsilvanien, da woher ich eigentlich komme. Und in vielerlei Hinsicht ein Grenzgebiet, weil Grenze zu Ungarn, Serbien, Grenze zwischen Banat und Siebenbürgen, also immer dieses Schicksal der Grenze, der auch irgendwo präsent in meinem. Ja, danke schön. Und sollten Sie das Buch haben, andere Bücher von mir dann oder auch signiert haben wollen, dann können Sie es gerne tun. Dankeschön.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.